eine Koalition mit der Union. Diese gilt den Parteispitzen von SPD und Union als alternativlos, aber vielen Jusos zum Beispiel nicht. Das Voting läuft. Die Nachrichten mit Jonas Ziegler.
Zum Auftakt der SPD-Mitgliederbefragung haben führende Politiker der Partei noch einmal für den Koalitionsvertrag mit der Union geworben. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern-Schwesig betonte im ZDF, in einer Volkspartei wie der SPD könne jedes Mitglied frei entscheiden. Trotz einiger Kritik plädiere sie aber für eine Zustimmung. In dem Vertrag sei viel mehr, als sie zuvor für möglich gehalten hätte, insbesondere zur Stärkung der Wirtschaft, zur Sicherung von Arbeitsplätzen und für mehr soziale Gerechtigkeit. Auch SPD-Generalsekretär Miersch sagte, natürlich handle es sich nicht um das SPD-Parteiprogramm, sondern um einen Kompromiss. Er gehe dennoch von einem Ja der Mitglieder aus. Der CDU-Sozialpolitiker Radke rät in der Frage des künftigen Mindestlohns zu mehr Gelassenheit. Der Chef der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft CDA sagte im rbb24-Inforadio, ein Mindestlohn von 15 Euro pro Stunde werde aller Voraussicht nach 2026 erreicht. Er verwies dabei auf die Mindestlohnkommission. Werner Schoninger, rbb24.
Radke geht davon aus, dass die Kommission gute Gründe hat, bereits im nächsten Jahr den Mindestlohn auf 15 Euro zu erhöhen. Eine politische Einflussnahme sei aber im Koalitionsvertrag nicht vereinbart worden, so Radke. Auch die Vorsitzende der Mindestlohnkommission, Schönefeld, betonte die Unabhängigkeit der Entscheidung. Derzeit liegt der Mindestlohn bei knapp 13 Euro. Die SPD hatte im Wahlkampf mit 15 Euro geworben und das Vorhaben im Koalitionsvertrag untergebracht. Der designierte Kanzler Merz von der CDU hatte zuletzt Zweifel geweckt und gesagt, möglicherweise würden die 15 Euro erst 2027 erreicht.
Brandenburg gilt ab sofort wieder als komplett Maul- und Klauenseuchenfrei. Alle zuletzt gemachten Untersuchungen auf MKS seien negativ gewesen, teilte das Brandenburger Landwirtschaftsministerium mit. Deshalb habe auch die Weltorganisation für Tiergesundheit dem Antrag zugestimmt, die Region wieder als seuchenfrei einzustufen. Damit sind auch alle Handelsbeschränkungen und die Schutzzone um den Ausbruchsort aufgehoben worden. Landwirtschaftsministerin Mittelstädt sprach von einer positiven Nachricht für alle Tierhalter in Brandenburg und Deutschland. In London beraten die Außenminister von rund 20 Staaten über eine Lösung der Krise im Sudan. Unter anderem soll besprochen werden, wie der Krieg in dem Land beendet werden könnte. Vertreter der Kriegsparteien nehmen aber nicht teil. Aus London Christoph Prössel.
Nach Angaben der britischen Regierung sind 30 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. 12 Millionen wurden vertrieben. Zum Auftakt sagte der britische Außenminister Lemmy, der Krieg dauere bereits viel zu lange an und habe das Leben von Millionen Menschen zerstört, während die Welt wegschaue. Bei der Konferenz in London geht es um Hilfsleistungen für den Sudan. Die britische Regierung sagte zu, 140 Millionen Euro für Hilfsgüter zu geben. Gerade erst haben die USA und Großbritannien angekündigt, bei der Entwicklungshilfe deutlich zu sparen.
In den USA wird ab heute der Prozess gegen den ehemaligen Filmproduzenten Weinstein wegen mutmaßlicher Sexualverbrechen neu aufgerollt. Weinstein war vor gut 5 Jahren wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch wurde aber im vergangenen Jahr wegen Verfahrensfehlern aufgehoben. Aus New York Martin Ganselmeier.
Der Fall Weinstein hatte 2018 die weltweite MeToo-Bewegung ausgelöst. In der Neuauflage des Verfahrens müssen nun die beiden Hauptzeuginnen erneut aussagen. Eine Schauspielerin, die Weinstein Vergewaltigung vorwirft, und eine Produktionsassistentin, die von Weinstein zum Oralsex gezwungen worden sein soll. Zusätzlich umfasst die Anklage einen dritten Fall. Weinstein behauptet, die sexuellen Kontakte seien einvernehmlich erfolgt. Mit einem Urteil wird in 4 bis 6 Wochen gerechnet.
In Brandenburg sind im vergangenen Jahr so viele Hühnereier produziert worden wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Das hat das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitgeteilt. Danach wurden fast 977 Millionen Eier für den menschlichen Verzehr erzeugt, gut 60 Millionen mehr als 2023. 76% der Eier entfielen auf die Bodenhaltung, 14% wurden in ökologischer Haltung erzeugt, 10% in Freilandhaltung. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach sonnigem Start von Süden allmählich mehr Wolken und stellenweise ein paar Tropfen, oft aber trocken, maximal 23 Grad. Zurzeit in Berlin Eiskeller 19 und in Steglitz 22 Grad, in Perleberg 17 und in Bernau 20 Grad. Böiger Wind aus Ost bis Südost. Morgen verbreitet heiter oder locker bewölkt bei 23 bis 27 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. In Brandenburg kommen immer weniger Kinder zur Welt. Das ist ein großes Problem für die Geburtsstationen, aber nicht das einzige Problem. Seit 2015 haben 6 Krankenhäuser ihre Geburtsstationen geschlossen. In Forst wird ab Juli die 7. Station dicht gemacht. Auch anderswo in Deutschland gibt es diese Entwicklung, aber es gibt auch Beispiele, wie man am besten damit umgehen kann. Darüber habe ich mit Ute Bartel aus der Redaktion RBB 24 Recherche gesprochen. Sie war in Forst, dass die Geburtsstation dort vor dem Aussteht, liegt nicht nur am Geburtenrückgang, erklärt sie.
Nein, es liegt vor allem daran, dass es nicht genügend Fachärzte gibt. Also der Klinikchef in Forst hat mir berichtet, dass er seit 6 oder sogar schon fast 7 Jahren nach einem Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe sucht, sogar international und das ohne Erfolg. Und die Ärzte, die momentan noch im Krankenhaus praktizieren, die sind alle schon über 60. Das heißt, die gehen demnächst auch in Rente. Jetzt kommt noch die Krankenhausreform dazu. Das heißt, er muss eigentlich noch mehr Fachärzte vorhalten. Und das ist eigentlich nicht möglich.
Und wo können dann die Frauen aus Forst hin, um ihre Kinder zur Welt zu bringen?
Ja, die müssen jetzt 30 Kilometer weiterfahren nach Cottbus an die Uniklinik. Man muss dazu sagen, einige Frauen sind da sowieso schon immer hingefahren, nämlich die Frauen, die Risikoschwangerschaften hatten, weil dafür war Forst gar nicht ausgestattet. Währenddessen es in Cottbus Ärzte mit der entsprechenden Erfahrung gibt. Es gibt eine Neonatologie, eine Frühchenstation. Das heißt, die sind dafür ausgestattet und Forst halt nicht.
Wie ist es denn jetzt generell in Deutschland geregelt? Also welche Vorgaben gibt es für Geburtsstationen?
Also das ist in 4 Versorgungsstufen eingeteilt. Also man muss sich vorstellen, dass eben die Uniklinik in Cottbus, die hat die höchste Versorgungsstufe, ist Level 1. Ja, also mit allem sozusagen für Risikoschwangerschaften, für Frühchen etc. sind die ausgerüstet. Und eben Forst ist Level 4, weil Forst auch keinen Kinderarzt vor Ort hat. Das heißt, also dort sollen tatsächlich nur die Frauen entbinden, die eine komplikationslose Schwangerschaft hatten. Das sagt eben auch eine Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses. Und wir haben in einer gemeinsamen ARD-Recherche festgestellt, dass es einige Kliniken gibt in Deutschland, die sich an diese Vorgabe nicht halten. Und da kommt es dann immer wieder zu Geburtsschäden bei Kindern, die dann schwerste Behinderungen davontragen.
Und das liegt daran, dass die Ärzte nicht ausreichend qualifiziert waren?
Und eben auch nicht die entsprechende Erfahrung hatten. Man muss sich ja vorstellen, wenn es eben da nur noch ganz wenige Geburten gibt, dann fehlt irgendwann auch die Routine. Dann ist man eben auf so eine schwierige Geburt nicht vorbereitet. Wenn der Kinderarzt dann noch eine halbe Stunde braucht, bis er vor Ort ist, dann ist es eben in den entscheidenden Minuten, es geht ja meistens nur um Minuten, wenn es da eine Komplikation gibt bei einer Geburt, dann ist es dann meistens schon zu spät.
Wie will man das künftig verhindern?
Die Fachärzte der Fachgesellschaften für Gynäkologie und Geburtshilfe und auch perinatale Medizin fordern schon seit langem, dass es diese kleinen Kliniken gar nicht mehr geben soll. Das machen andere Länder in Europa auch schon vor, in Portugal zum Beispiel, in Skandinavien. Da gibt es diese kleinen Kliniken gar nicht mehr. Auch die Regierungskommission für die Geburtshilfe hat das so aufgenommen in ihrer Empfehlung. Und sie sagen auch, die sollen sich zusammenschließen zu Kompetenzverbünden. Da gibt es ein gutes Beispiel in Dresden schon heute, wo die Uniklinik Dresden eben die Risikogeburten übernimmt. Und wenn die Kinder dann sozusagen aus dem Gröbsten raus sind, stabil sind, werden die in die kleineren Partnerkliniken zurückverlegt. Es gibt einen permanenten Austausch mit den Ärzten. Da spielt Telemedizin eine Rolle, wo man dann auch eingreifen kann, tatsächlich während der Geburt, wenn es kritisch wird. Und die können dann über die Schulter schauen, Tipps geben. Und das läuft sehr gut schon und könnte auch ein gutes Beispiel für Brandenburg sein.
Sagt Ute Bartel aus der Redaktion RBB 24 Recherche. Krieg in der Ukraine, Krieg im Gazastreifen, über den Krieg im Sudan, der seit 2 Jahren herrscht, wird nicht so oft berichtet. Die humanitäre Lage im drittgrößten Land Afrikas ist katastrophal. Der Machtkampf zwischen 2 Generälen hat das Land zerstört. In London soll heute bei einer internationalen Konferenz Hilfszusagen eingesammelt werden, um der Bevölkerung zu helfen, die einen Horror ohne Ende erlebt im Sudan. Unsere Korrespondentin Anna Osio schildert es.
Viel ist ihm nicht geblieben. Als die Kämpfe weiterzogen, ist Abdallah Mohammed zurückgekommen, um zu sehen, was aus seinem Haus im Großraum Khartoum geworden ist. Auf dem Boden des kargen Raumes liegen ein paar zerfledderte Kleidungsstücke und Bücher. Die Fenster sind kaputt, alles geplündert. Nach 2 Jahren Krieg gibt es hier kein Zuhause mehr.
Sie haben alles mitgenommen oder zerstört. Nichts ist geblieben. Dieser Krieg ist kein Krieg gegen die Regierung, sondern gegen die Bevölkerung. Reine Zerstörung.
Im Sudan kämpfen 2 Männer um die Macht im Land. Armeechef Al-Burhan gegen den Milizenführer Dagalo, genannt Hemeti, der die Rapid Support Forces, die sogenannte RSF-Miliz, befehligt. Die nationale Armee verzeichnet aktuell Geländegewinne, konnte die Hauptstadt Khartoum zurückerobern. Die RSF-Miliz wurde zurückgedrängt. Geschlagen aber gibt sich ihr Anführer Hemeti nicht.
Ja, wir haben Khartoum verlassen, aber wir werden nach Khartoum zurückkehren, stärker, entschlossener und siegreicher. Der Krieg ist noch nicht vorbei, er hat gerade erst begonnen. Wer glaubt, dass es Verhandlungen geben wird, der irrt. Wir werden mit ihnen nur durch die Waffe sprechen.
Die RSF-Kämpfer hinterlassen eine Schneise der Verwüstung. Ihr werden grausame Menschenrechtsverbrechen vorgeworfen. Doch auch die nationale Armee geht ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung vor. Märkte werden bombardiert. Im zurückeroberten Khartoum gibt es Berichte über grausame Hinrichtungen.
Wir sind entsetzt über die Berichte von außergerichtlichen Erschießungen von Zivilisten.
So UN-Menschenrechtssprecher Saif Magango.
Wir haben furchtbare Videos gesehen, in denen Zivilisten kaltblütig hingerichtet wurden, weil sie angeblich mit der RSF-Miliz kooperiert haben.
Rache und neue Gewalt. Der Krieg, der vor 2 Jahren ausbrach, als die RSF-Miliz in die nationale Armee integriert werden sollte, hat zu einer Vertreibungswelle geführt. Rund 12 Millionen Menschen sind mittlerweile auf der Flucht vor der Gewalt. Und nicht nur die Vertriebenen brauchen dringend Hilfe. Mehr als die Hälfte der sudanesischen Bevölkerung, rund 25 Millionen Menschen, sind von Hunger bedroht. Die Vereinten Nationen sprechen von der größten humanitären Krise der Welt. Besonders schlimm ist die Lage in Darfur im Westen des Landes. Dort kommt es zu ethnischen Säuberungen und Massenerschießungen. Allein in den vergangenen Tagen starben Berichten zufolge hunderte Zivilisten bei RSF-Angriffen, unter anderem auf das Flüchtlingslager Samsam. Ein Ende des Krieges im Sudan ist auch 2 Jahre nach Ausbruch der Kämpfe nicht in Sicht.
Das war unsere Korrespondentin Anna Osius über die Situation im Sudan. In London findet heute eine internationale Konferenz zur Verbesserung der humanitären Hilfe statt. Ein ausführliches Gespräch dazu können Sie hier bei uns in 1 Stunde hören, dann mit Michael Castricus als Moderator. Wie bringt man 194 Länder unter einen Hut? Sie sind Mitglied der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, und ihre Unterhändler versuchen jetzt in Genf letztendlich einen Pandemievertrag zustande zu bekommen, einen internationalen. Dieser Entwurf wird schon lange beraten, soll dann bei der Weltgesundheitsversammlung im Mai verabschiedet werden. Und Ziel ist es, künftig weltweites Chaos wie bei der Corona-Pandemie zu verhindern und im Ernstfall auch ärmeren Ländern Zugang zu Medikamenten zu ermöglichen. Seit dem Vormittag wird beraten und unsere Korrespondentin Katrin Hondel berichtet.
Eine Grundsatzeinigung habe man erreicht, hieß es zuletzt am Wochenende nach einer langen Verhandlungsnacht in Genf. Doch einige Stellen in dem gut 30 Seiten langen Vertragsentwurf müssten die Unterhändler der WHO-Mitgliedstaaten noch mit ihren Regierungen abstimmen. Insider berichten, dass insbesondere Artikel 12 des Abkommens weiter umstritten sei. Darin geht es um die Weitergabe von Technologien und Rezepten zur Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen. Ziel des Vertrags ist eine bessere internationale Zusammenarbeit, um Chaos wie bei der Corona-Pandemie zu verhindern und künftig Menschen auch in ärmeren Ländern schnell versorgen zu können. So sollen alle Länder Proben von neuen Krankheitserregern der Forschung zur Verfügung stellen, dann aber auch von neu entwickelten Impfstoffen und Medikamenten profitieren. Die Frage ist, inwieweit die Pharmaindustrie bereit ist, Produkte und Know-how umsonst oder zu kleinen Preisen weiterzugeben. Kompromisse werden nötig sein. Wenn sich die internationale Verhandlungsgruppe heute auf einen Vertragstext einigt, kann das Pandemieabkommen dann bei der Weltgesundheitsversammlung im Mai verabschiedet werden.
Berichtet Katrin Hondl vom Sitz der WHO in Genf.
RBB 24 Inforadio Sport.
Es müsste schon ein unwahrscheinlich großes Fußballwunder sein, das Borussia Dortmund heute Abend benötigt. Im Viertelfinalrückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona 0:4 hat der BVB vor einer Woche das Hinspiel in Spanien verloren. Danina Müllenborn.
Es ist ja nicht so, als hätte das Dortmunder Stadion noch nie ein Fußballwunder erlebt. 2013 liegt der BVB gegen Malaga in der 90. Minute noch 1:2 hinten.
Es ist aus und vorbei! Borussia Dortmund steht nach 15 Jahren im Champions League Halbfinale. Nach was für einer Dramatik. Zweimaliger Rückstand. Immer wieder alles gedreht.
Das Wunder gegen den FC Malaga. Im vergangenen Jahr eine tolle Wende gegen Atletico Madrid und einige andere große Europapokalnächte. Aber diesmal...
Wunder gibt's immer wieder, aber wir wissen auch, dass Barcelona dieses Jahr 2025 noch kein einziges Pflichtspiel verloren hat. Das macht die Sache umso schwieriger bzw. ja, nicht so leicht.
So hoch wohl die Hürde nach der 0:4 Niederlage in Barcelona. BVB-Trainer Niko Kovac und sein Mittelfeldspieler Felix Metscher setzen noch einmal auf die schwarz-gelbe Kulisse.
Wir müssen eigentlich ein perfektes Spiel machen. Wir wissen, dass es nicht einfach sein wird, aber ja, mit unseren Fans ist alles möglich und wir haben einfach das Glauben, dass ja, es ist möglich.
Wir wollen versuchen, dort unsere Fans, die 81.000, auf unsere Seite zu bekommen. Wir wollen zusehen, dass wir dort den nötigen Wind auch bekommen. Und das geht nur durch Leidenschaft, Leistung, Laufbereitschaft.
Niko Kovac fordert von seiner Mannschaft also genau das ein, was ihr im Hinspiel komplett abhanden gekommen war.
Das, was wir zeigen wollen, ist natürlich ein ganz anderes Gesicht. Und wir wollen das Spiel gewinnen. Was und wie hoch das dann eventuell ausfallen wird, das kann keiner jetzt vorhersehen.
Vorrang hat für die Dortmunder jetzt sowieso die Aufholjagd in der Bundesliga mit zuletzt 2 Siegen und dem beachtlichen Unentschieden beim FC Bayern auf dem Weg zur erneuten Qualifikation für die Champions League. Die ist mit der richtigen Mentalität plötzlich wieder drin. Für alles andere braucht es ein Wunder.
Wir übertragen die Partie Dortmund gegen Barcelona am RBB 24 Inforadio live und komplett ab 21 Uhr.
Werbung. Weißt, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Am Nachmittag haben wir deutlich mehr Wolken als Sonne. Meistens ist es trocken, mitunter sind aber auch ein paar Tropfen möglich. Fragen Sie mich nicht wo. Also im Moment sehe ich so hellblaue Fleckchen über dem Barnim. Oder im Barnim, ja, auf dem Wetterradar, genau. Schauen wir noch auf die Temperaturen. Die Höchstwerte heute 20 bis 23 Grad. Und wie ist der Wind? Lebhaft und stark böig aus Südost.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland zwischen Dreieck Pankow und Mühlenbeck 10 Minuten Stau nach einem Unfall. Westlicher Ring Richtung Dreieck-Havelland zwischen Großkreuz und Lees 20 Minuten Stau. Stadtverkehr Berlin Stadtring Richtung Wedding wegen der Bauarbeiten im Bereich Dreieck Funkturm Stau zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm. Es dauert 10 Minuten länger. Altklinike am Seegraben in Höhe 117 Dreieck Treptow ist an einer Baustelle stadtauswärts nur eine Spur frei. Oberschöneweide und Köpenick, die Spindlersfelder Straße ist nach einem Unfall zwischen an der Wuhlheide und Wilhelm-Spindler-Brücke Richtung Oberspreestraße gesperrt. Bei der S-Bahn Berlin fahren Busse statt Bahnen. Für die S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Bei der S3 zwischen Erkner und Rahnsdorf, bei der S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord und bei S41, 42 und 46 zwischen Hallensee und Westend.
Es ist oder es wird 12:20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Friedrich Merz, macht es den SPD-Spitzenkräften wirklich nicht leicht, für den Koalitionsvertrag zu werben mit seinen zweifelnden Äußerungen über das, was mit der SPD verabredet wurde? Jedes SPD-Mitglied kann jetzt mal in sich gehen, wie es das findet. Die übrigen in Deutschland können Urlaub machen, bis ausgezählt ist. Die Nachrichten mit Jonas Ziegler.
Die SPD-Mitglieder können seit heute über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Die Online-Befragung läuft bis einschließlich 29. April. Das Ergebnis ist für die Parteispitze bindend, wenn sich mindestens ein Fünftel der fast 360.000 Mitglieder beteiligt. SPD-Generalsekretär Miersch sagte im Fernsehsender Phoenix, die Abstimmung sei kein Selbstläufer. Er glaube aber an eine Mehrheit für den Koalitionsvertrag.
Natürlich ist es auch so, dass man erklären muss, das sind teilweise sehr unterschiedliche, ganz gravierend unterschiedliche Positionen gewesen, sodass es im Sinne eines Koalitionsvertrages, das ist Demokratie, dann liegt, dass es auch einen Kompromiss gibt. Auch ein Kompromiss, mit dem man teilweise hadern muss, und dass das kein SPD-Parteiprogramm ist, ist eben auch klar. Das ist aber jetzt in den nächsten Tagen zu diskutieren, und ich gehe davon aus, dass die überwiegende Anzahl der Mitglieder dann auch mit Ja stimmen wird.
SPD-Generalsekretär Matthias Miersch. Der Bundesvorsitzende der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft Radke hat im Streit über den Mindestlohn zu Gelassenheit gemahnt. Der CDU-Politiker sagte im RBB 24 Inforadio, mit Blick auf die neue Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission gingen ohnehin alle davon aus, dass die 15 Euro schon im nächsten Jahr kommen. Eine politische Einflussnahme sei aber im Koalitionsvertrag nicht vereinbart worden, so Radke. SPD-Politiker hatten zuvor den designierten Kanzler Merz kritisiert, der gesagt hatte, dass man die 15 Euro pro Stunde auch erst 2027 erreichen könnte. Brandenburg gilt ab sofort wieder als komplett maul- und klauenseuchenfrei. Das hat das Landwirtschaftsministerium in Potsdam heute mitgeteilt. Vorausgegangen war eine entsprechende Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation für Tiergesundheit. Jürgen Buch, RBB 24.
Damit sind alle Handelsbeschränkungen in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Barnim aufgehoben. Jetzt können Tiere und Waren wieder frei transportiert werden. Denn die Weltorganisation für Tiergesundheit ist zu dem Ergebnis gekommen, dass keine sogenannte Eindämmungszone mehr wegen der Maul- und Klauenseuche nötig ist. Damit gilt auch ganz Deutschland wieder als frei von der Krankheit. Brandenburgs Landwirtschaftsministerin Mittelstädt erklärte, das sei eine positive Nachricht für alle Tierhalter in Brandenburg und Deutschland. Der Erfolg sei das Ergebnis einer konsequenten Tierseuchenbekämpfung. Die Ministerin warnte aber davor, dass die Krankheit erneut eingeschleppt werden könnte. In den vergangenen Wochen war sie in Ungarn und der Slowakei aufgetreten.
Russland ist der Darstellung der US-Regierung entgegengetreten, eine grundsätzliche Einigung zur Beilegung des Ukraine-Kriegs sei bald möglich. Der russische Außenminister Lavrov sagte in einem Zeitungsinterview, es werde schwierig, sich auf wichtige Punkte für ein Friedensabkommen zu verständigen. Die Ukraine dürfe nicht NATO-Mitglied werden und müsse die von Russland beanspruchten Regionen im Osten des Landes aufgeben. Das sei nicht verhandelbar. Zuvor hatte sich der US-Sondergesandte Witkoff nach einem Treffen mit dem russischen Präsidenten deutlich optimistischer geäußert. Eine Einigung stehe möglicherweise kurz bevor, sagte Witkoff im US-Fernsehen. In London beraten die Außenminister von rund 20 Staaten über eine Lösung der Krise im Sudan. Unter anderem soll besprochen werden, wie der Krieg in dem ostafrikanischen Land beendet werden könnte. Vertreter der Kriegsparteien haben es abgelehnt, an der Konferenz teilzunehmen. Im Sudan liefern sich die Armee und eine verfeindete Miliz seit 2 Jahren einen blutigen Bürgerkrieg. Nach Angaben der britischen Regierung sind 30 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. 12 Millionen wurden vertrieben. Eine neue Studie unterstützt Überlegungen, die Berliner U-Bahn-Linie 7 zum Flughafen BER zu verlängern. In Auftrag gegeben wurde die Untersuchung unter anderem vom Berliner Senat und der Brandenburger Landesregierung. Michael Ernst, RBB 24.
Die Experten stellen in dem Papier fest, dass das Projekt volkswirtschaftliche Vorteile hat und deshalb förderungsfähig ist. Wenn die U-Bahn-Linie 7 von Rudow bis zum Flughafen verlängert werden würde, wäre das ein großer Vorteil für alle Anwohner, aber auch für Flugreisende. Die Länder Berlin und Brandenburg wollen das voranbringen. Sie brauchen dafür aber finanzielle Hilfe vom Bund. Neben der U-Bahn-Verlängerung sollen insgesamt 7 Streckenbahnhöfe entstehen. Damit können unter anderem Wohngebiete angebunden werden.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach sonnigem Beginn von Süden allmählich mehr Wolken und stellenweise ein paar Tropfen, oft aber trocken, maximal 23 Grad. Zurzeit in Berlin-Eiskeller 19 und in Steglitz 22 Grad, in Perleberg 17 und in Bernau 20 Grad. Es weht böiger Wind aus Ost bis Südost. Morgen verbreitet heiter oder nur locker bewölkt bei 23 bis 27 Grad. Die Zeit 12.25 Uhr. RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Spandau und Brieselang blockiert ein defekter LKW die rechte Spur.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Im Studio Irina Grabowski. Die Urban Tech Republic, das ist die Vision für den ehemaligen Flughafen Tegel. Teil dieser Republik soll der neue Unicampus im früheren Terminal A werden. Diese Ikone der Flughafenarchitektur wird zum neuen Standort der Berliner Hochschule für Technik umgebaut. Wie geht es damit voran? RBB-Reporter Sebastian Schübel hat sich's auf der Baustelle erklären lassen von jenen, die es wissen müssen.
Der Mann, der den Ex-Flughafen Tegel in eine Universität verwandeln soll, steigt die Treppe einer alten Fahrgastbrücke hoch zum ehemaligen Transitbereich. Jörg Nikolaus kennt hier jeden Quadratmeter.
Wir sind jetzt im ersten Obergeschoss der Haupthalle, im Bereich der Gates 10 und 11 ehemalig. Wir haben hier soweit die Asbestsanierung abgeschlossen. Alle Oberflächen sind freigelegt, alle Rückbauten erfolgt, soweit sie erfolgen müssen. Und das Bauwerk ist in diesem Bereich vorbereitet für den weiteren Ausbau und die Umnutzung.
Wer hier einst mit Koffer in der Hand auf den Flieger wartete, würde heute kaum noch etwas wiedererkennen. Decken, Böden und Wände zeigen nur noch blanken, asbestbefreiten Beton. Wo einst Check-in-Schalter, Sitzbänke und Erfrischungsautomaten standen, ist heute gähnende Leere. Die Fensterscheiben sind trübe geworden vom Baustaub. Nur punktuell erinnern alte Schilder daran, was hier einst gewesen ist. Aber das ist nur vorübergehend, verspricht Nikolaus. Auf jedem Einrichtungsgegenstand liegt Denkmalschutz. Alles wurde fein säuberlich archiviert, eingelagert und soll später wieder verbaut werden.
Ja, zum Beispiel der Transitgang hatte damals eine Blechverkleidung beidseitig, wo dann auch die einzelnen Anzeigetafeln der Gates zu sehen waren. Die sind alle geborgen worden. Und wenn die tragende Struktur von dem Transitgang wiederhergestellt ist, werden die alten Blechverkleidungen wieder angebracht, sodass man die dann dem Verlauf nach oder den Oberflächen nach weiterhin sehen kann.
Die Arbeiten im Terminalgebäude sind schon weit vorangeschritten. Noch in diesem Jahr soll hier alles so weit fertig sein, dass mit dem eigentlichen Umbau begonnen werden kann. Im Innenraum des Hexagons, da wo früher die Fluggäste mit Taxen oder Bussen ankamen oder abfuhren, türmen sich heute riesige Haufen aus Betonresten und verbogenem Stahl. An den Treppentürmen klebt noch die Werbung einer Autovermietung, aber auch das wird bald verschwinden.
Die Kernstruktur bleibt bestehen, nur im Innenbereich werden eben die Teile, die ausschließlich dem Flughafenverkehr oder Flughafennutzung zuzuordnen sind und später nicht genutzt werden können, im Rahmen der Nachnutzung, die werden jetzt zurückgebaut.
Noch in diesem Jahr soll das Terminal so weit entkernt sein, dass der Umbau starten kann. Die Finanzierung dafür muss jedoch noch im nächsten Doppelhaushalt gesichert werden, was bei der Berliner Hochschule für Technik ungute Erinnerungen an das vergangene Jahr und die damaligen Haushaltsberatungen wecken dürfte. Da stand nämlich der gesamte Umzug schon einmal in Frage, aus Kostengründen. So richtig viel Euphorie spürt man deswegen bei BHT-Präsidentin Julia Neuhaus nicht.
Momentan sind wir noch in so einem theoretischen Stadium, dass man sagen muss, wir warten und wir harren der Dinge und wir hoffen, dass das eben so in dieser Weise weitergeht und dass wir irgendwann den Schlüssel bekommen und dann die neidischen Blicke sehen.
Dabei ist alles schon klar durchgeplant, fast auf den Raum genau, seit Jahren. Neuhaus hat den Grundriss des künftigen Campus Tegel in ihrem Büro hängen.
In allem, was wir tun, haben wir den Fokus auf Stadt der Zukunft. Unser Slogan ist Studiere Zukunft. Und das sind im Prinzip alle unsere Studiengänge, die wir im Prinzip auch dort leben wollen. Ganz konkret sollen die Studiengänge Architektur, Gebäude und Energietechnik rüber, Facility Management, Planung nachhaltiger Gebäude, Landschaftsarchitektur, gartenbauliche Phytotechnologie, urbanes Pflanzen- und Freiraummanagement, Mechatronik, Elektromobilität und elektrische Systeme, wo wir dann zum Beispiel auch die ehemalige Landebahn nutzen können, ja, um Elektromobilität tatsächlich auch auszuprobieren. Und deswegen leben wir auch für dieses Projekt so sehr, weil diese Freiflächen und die Kombination zwischen den Freiflächen, unseren Unterrichtsräumen und aber auch den Laborflächen, gerade diese Kombination bringt für uns diesen riesigen Mehrwert.
Labore, Werkstätten, Seminarräume mit Blick auf das ehemalige Flugfeld. Ein Experimentiergarten mittendrin. Was nach einer tollen Erweiterung der BHT klingt, ist in Wirklichkeit die Lösung eines seit Jahren ungelösten Problems.
Wir leben seit über 10 Jahren mit einem Flächendefizit, was uns auch vorgerechnet wurde von über 20.000 Quadratmetern. Ja. Und jetzt kommt natürlich immer das Argument, ja, Moment mal, die Corona-Pandemie hat uns doch gelehrt, wir können doch auch im Homeoffice arbeiten. Dann stelle ich immer gerne die Frage, ob irgendwelche Laborversuche, ja, auch im Homeoffice gemacht werden sollen.
Schon 2012 wurde eine Liste gemacht mit dem, was die BHT, damals noch Beuth-Hochschule, am neuen Standort Tegel braucht. Seitdem ist so einiges wieder gestrichen worden, unter anderem das Labor, das Technologie zur Nutzung erneuerbarer Energien erforschen sollte. Was ein besonderer Verlust auch für Tegel ist, betont Jenny Wieland, die den neuen Campus bei der BHT als Chefplanerin betreut.
Wir haben dort zum Beispiel eine riesige Sonne, eine künstliche Sonne, die ist so groß wie ein ganzes Haus fast.
Deswegen, die BHT hat eine eigene Sonne?
Ja, eine künstliche Sonne. Dort werden dann Wirkungsweisen von Solar- und PV-Zellen erforscht. Also insofern, das wird dann ausprobiert. Ne? Mit der künstlichen Sonne wird die original beschienen und dann wird geguckt, wie die Wirkungsgrade sind beispielsweise.
Das heißt, die Sonne bleibt hier?
Leider.
Die Sonne bleibt also im Wedding. Was möglicherweise zu verschmerzen sein wird. Schließlich bekommt der Campus in Tegel ein anderes Highlight, nämlich im Innenhof des Terminals, dort, wo Bauleiter Jörg Nikolaus ja gerade die alte Straße entfernen lässt.
Das wird dann so im ersten Obergeschoss hier, das, was Sie hier sehen im Plan, so ein umlaufender sogenannter Skywalk werden. Also die Architekten stellen sich da sowas so ein bisschen vor wie diese Skyline in New York, diese ehemalige Bahntrasse, die dann so zu einem kleinen Park oder so einem kleinen Landschaftsgarten im ersten Stock entwickelt worden werden soll. Ja, sowas soll dort eben auch noch passieren. Und man kann dann runtergucken beispielsweise auch auf die Versuchsflächen, was ja auch sehr spannend ist dann.
BHT-Studierende sollen also später zum Beispiel ihr Essen aus der neuen Mensa direkt raus auf den Skywalk mitnehmen können, um von dort die Arbeiten im Versuchsgarten unter ihnen beobachten zu können. Bei aller Sorge um die weitere Finanzierung. Es sind solche Vorstellungen, sagt BHT-Präsidentin Julia Neuhaus, warum sie weiterhin fest an das Projekt glaubt.
Für mich stand nie in Frage, ob, sondern das war eher so die Perspektive, wann wurde sehr weit aufgeschoben, ne? Wo man natürlich dann unterschwellig die Frage, ob dann doch stellt. Aber mehr ging es um die Perspektive, wann soll es kommen.
Weil das Teil ja neu ist, ne, dazwischen gebaut worden ist.
Auch Frank Wolters will nicht über das Ob, sondern nur über das Wann des Umzugs der BHT nach Tegel reden. Der Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH steht in der früheren Eingangshalle von Terminal A, wo noch immer der riesige Fallblattanzeiger hängt, nur eben ohne Abflüge oder Landungen zu zeigen. Ohne die BHT in Tegel wäre es auch schwer bis unmöglich, Unternehmen in die neue Urban Tech Republic drumherum zu holen.
Also das können wir sowohl für die Urban Tech Republic, für Berlin TXL sagen, wie auch für alle internationalen Innovations- und Technologiestandorte. Das Wichtigste ist tatsächlich die Ansiedlung von Forschungseinrichtungen. Die BRT ist eine solche. Also insofern ist es von herausragender Bedeutung.
Denn die Unternehmen der Urban Tech sind auf die Studiengänge der BHT abgestimmt, von autonomen Antrieben bis zur klimaneutralen Architektur. Ab 2030, so das Ziel, soll dieser Ort mit Leben gefüllt werden. Aber vielleicht so Wolters auch schon etwas früher, um die Vorfreude am Leben zu erhalten, nach all den Jahren des Wartens.
Ach, das ist so ein total euphorisches Gefühl eigentlich, also diese Anspannung zu haben und weil wir es aus den Visualisierungen ja auch kennen und dargestellt haben, wie nachher dieses Leben vorstellbar ist. Ja, also wo Tische stehen, wie sie aussehen und eigentlich auch so die Vorstellung, wenn wir sozusagen natürlich an die heutigen Studierenden denken, sie einfach vor Ort eigentlich schon sehen zu können an der Stelle. Und es wäre natürlich irgendwie fantastisch, wenn wir sozusagen auch mal so eine Bauparty machen könnten, wo wir Studierende der BRT hier hätten, um das ein wenig dann auch zwischendurch mal mit Leben zu füllen.
Sagt Frank Wolters, er ist Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH. Sie hörten eine Reportage von Sebastian Schöbel über den neuen Campus der Berliner Hochschule für Technik im ehemaligen Flughafengebäude Tegel. RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Brandenburg und Netzen befinden sich Leute auf der Fahrbahn.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Die Turbulenzen an den Aktienmärkten führen dazu, dass Anleger ihr Geld vermehrt in deutsche Staatsanleihen investieren. Und das hat zur Folge, dass deren Verzinsung sinkt, was sich wiederum auf die Bauzinsen auswirkt. Was bedeutet das für Immobilienkredite und Menschen, die ein Eigenheim bauen wollen? Bianca von der Au aus der ARD-Finanzredaktion ist dieser Frage nachgegangen.
US-Präsident Trumps Zoll-Zickzack hat zu Chaos an den Aktienmärkten geführt und auch die Märkte für Staatsanleihen angesteckt, sagt Jan Holthusen von der Research-Abteilung der DZ-Bank.
Ja, Chaostage haben wir auch an den Anleihemärkten gehabt. Die Unsicherheit in den USA nimmt zu. Märkte mögen keine Unsicherheit. Und daher haben Anleger ihr Kapital aus den USA abgezogen, haben es in den vermeintlich sicheren Hafen der deutschen Bundesanleihen gebracht. Das hat dann dazu geführt, dass die Kurse von Bundesanleihen gestiegen sind, weil sie stärker nachgefragt werden und dementsprechend dann die Renditen gesunken sind.
Das hat auch Auswirkungen auf die Bauzinsen. Denn Banken orientieren sich bei der langfristigen Kreditvergabe an den langfristigen Anleihezinsen der Staatspapiere. Fallen diese, so fallen auch die Hypothekenzinsen. Immobilieninvestor Florian Bauer.
Für den Bauzinsbereich sind die 10-jährigen Konditionen interessant, weil die meisten finanzieren ja festgeschrieben für 10 Jahre oder länger. Und da haben wir jetzt in der letzten Woche auch einen leichten Abwärtstrend gesehen. Aber dass es eine richtige Erholung in diesem Bereich gibt, das spüren wir derzeit noch nicht.
Von einem langfristigen Trend zu niedrigeren Bauzinsen gehen Experten derzeit aber nicht aus. Auch wegen der geplanten hohen Verschuldung des Bundes, wodurch die Renditen der Bundesanleihen wieder steigen könnten. So die Annahme der Analysten der DZ-Bank.
Die Bewegungen sind schon sehr schnell und sehr kurzfristig momentan. Und wir glauben nicht, dass das so bleibt in diesem Jahr. Also wir gehen schon davon aus, dass die Renditen von Bundesanleihen im Jahresverlauf tendenziell weiter zulegen, was dann eben auch dazu führen sollte, dass die Zinsen für Immobilienkredite zunehmen.
In der vergangenen turbulenten Börsenwoche sind die Renditen für 10-jährige Bundesanleihen zeitweise unter 2% gefallen. Derzeit pendeln sie um rund 2,5%. Ob das teuer oder günstig ist, hängt von der Perspektive ab. In den Jahren von 2015 bis Anfang 2022 seien die Zinsen bei Null teilweise sogar negativ gewesen, was zu einer Phase historisch niedriger Bauzinsen geführt habe. Erinnert Florian Bauer von der gleichnamigen Immobilienberatung.
Dass sich alles immer von allein tragen muss, man muss kein Eigenkapital einsetzen, davon muss man sich einfach verabschieden. Ja? Man muss Eigenkapital einsetzen, das ist so, das war schon immer so. Im 30-jährigen Vergleich sind wir sogar noch niedriger, als das der Fall war 2006, 2007 vor der Finanzkrise. Und auch Anfang der 2000er hatten wir höhere Zinssätze im Bauzinsbereich als jetzt.
Mitte der 90er Jahre lagen sie sogar bei 10%.
Das war Bianca von der Au zu der Frage, wie die Börsenturbulenzen und die Bauzinsen zusammenhängen. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Wir haben am Nachmittag viele Wolken, ein bisschen Sonne. Meistens ist es trocken. Ein paar Tropfen, die erwähne ich schon die ganze Zeit heute am Mittag. Ich schaue mal, wo sie dann wirklich fallen. Die Höchstwerte sind für heute schon erreicht, 20 bis 23 Grad. Und wir haben einen lebhaften, starken, böden Südostwind.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
Bitte Vorsicht, auf der A2 Magdeburg Richtung Berlin zwischen Brandenburg und Netzen sind Leute auf der Fahrbahn. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland zwischen Dreieck-Pankow und Mühlenbeck 10 Minuten Stau nach einem Unfall. Westlicher Ring Richtung Dreieck-Havelland zwischen Großkreuz und Lees 20 Minuten Stau. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Wedding. Wegen der Bauarbeiten im Bereich Dreieck-Funkturm Stau zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm ist aber 20 Minuten länger. Oberschöneweide und Köpenick, die Spindlersfelder Straße ist nach einem Unfall zwischen an der Wuhlheide und Wilhelm-Spindler-Brücke Richtung Oberspreestraße gesperrt. A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Freiwalde und Lübbenau 20 Minuten Stau und Altglienicke am Seegraben in Höhe 117 Dreieck Treptow ist an einer Baustelle stadtauswärts nur eine Spur frei.
Es ist 12.39 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Jetzt beginnt das Warten. Sagen Sie ja oder sagen Sie nein zur Koalition mit der Union? Die Menschen in Deutschland, die Mitglied der SPD sind. Bei den Jusos ist viel Ablehnung zu spüren. Die Jungen aber sind zahlenmäßig deutlich in der Minderheit. Es kommt jetzt also auf die Älteren an. Die Nachricht mit Jonas Ziegler.
Seit dem Morgen können die SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Die Online-Befragung endet am 29. April. Aus dem Hauptstadtstudio Georg Schwarte.
Nehmen mehr als 20% der Mitglieder teil und stimmt die teilnehmende Mehrheit mit Ja, kann die Koalition aus Union und SPD aus sozialdemokratischer Sicht starten. Auf einer sogenannten Dialogkonferenz in Hannover hatten gestern hochrangige SPD-Vertreter, darunter die Parteichefs Esken und Klingbeil, der geschäftsführende Verteidigungsminister Pistorius und der stellvertretende Bundesvorsitzende Heil, für ein Ja der Basis geworben. Die Jugendorganisation der SPD, die Jusos, haben dagegen bereits angekündigt, den ausgehandelten Koalitionsvertragstext ablehnen zu wollen und sprachen von unzureichenden Beschlüssen für einen Politikwechsel.
Der Bundesvorsitzende der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft Radke hat im Streit über den Mindestlohn zu Gelassenheit gemahnt. Der CDU-Politiker betonte im RBB 24 Inforadio, die Politik werde aber keinen Einfluss auf die Entscheidung der unabhängigen Mindestlohnkommission nehmen. Seiner Einschätzung nach wird die Forderung der SPD nach einer Lohnuntergrenze von 15 Euro pro Stunde ohnehin erfüllt.
Das eigentlich Verrückte an der Debatte ist ja, wenn man sich die neue Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission ansieht, dann gehen doch alle davon aus, dass aller Voraussicht nach im nächsten Jahr dieser Wert erreicht wird. Worum es doch aber eigentlich geht, ist, wird es einen politischen Eingriff geben? Sollte dieser Wert im nächsten Jahr nicht erreicht werden, ja oder nein? Und von einem politischen Eingriff seitens des Deutschen Bundestages ist in der Tat im Koalitionsvertrag nichts vereinbart.
Der Bundesvorsitzende der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft und CDU-Europaabgeordnete Dennis Radke. Brandenburg gilt ab sofort wieder als komplett Maul- und Klauenseuchenfrei. Alle zuletzt gemachten Untersuchungen auf MKS seien negativ gewesen, teilte das Brandenburger Landwirtschaftsministerium mit. Deshalb habe auch die Weltorganisation für Tiergesundheit dem Antrag zugestimmt, die Region wieder als seuchenfrei einzustufen. Damit sind auch alle Handelsbeschränkungen und die Schutzzone um den Ausbruchsort aufgehoben worden. Landwirtschaftsministerin Mittelstädt sprach von einer positiven Nachricht für alle Tierhalter in Brandenburg und Deutschland. Der Erfolg sei das Ergebnis einer konsequenten Tierseuchenbekämpfung, so die SPD-Politikerin. In London beraten die Außenminister von rund 20 Staaten über eine Lösung der Krise im Sudan. Unter anderem soll besprochen werden, wie der Krieg in dem Land beendet werden könnte. Vertreter der Kriegsparteien nehmen aber nicht teil. Aus London Christoph Prössel.
Nach Angaben der britischen Regierung sind 30 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. 12 Millionen wurden vertrieben. Zum Auftakt sagte der britische Außenminister Lammy, der Krieg dauere bereits viel zu lange an und habe das Leben von Millionen Menschen zerstört, während die Welt wegschaue. Bei der Konferenz in London geht es um Hilfsleistungen für den Sudan. Die britische Regierung sagte zu, 140 Millionen Euro für Hilfsgüter zu geben. Gerade erst haben die USA und Großbritannien angekündigt, bei der Entwicklungshilfe deutlich zu sparen.
In New York wird heute der Prozess um die mutmaßlichen Sexualverbrechen des US-Filmproduzenten Weinstein neu aufgerollt. Der frühere Hollywood-Produzent wurde 2020 wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe zu 23 Jahren Haft verurteilt. Ein Berufungsgericht hat das Urteil aber wegen Verfahrensfehlern aufgehoben. In dem neuen Verfahren geht es um Vorwürfe von drei Frauen. Weinstein weist jede Schuld zurück. Seine Anwälte betonen, die sexuellen Kontakte seien einvernehmlich gewesen. Die Vorwürfe gegen Weinstein hatten 2017 die weltweite MeToo-Bewegung ins Rollen gebracht. In Brandenburg sind im vergangenen Jahr so viele Hühnereier produziert worden wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Das hat das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitgeteilt. Danach wurden fast 977 Millionen Eier für den menschlichen Verkehr erzeugt, gut 60 Millionen mehr als 2023. 76% der Eier entfielen auf die Bodenhaltung, 19% wurden in ökologischer Haltung erzeugt, 10% in Freilandhaltung. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach sonnigem Beginn von Süden allmählich mehr Wolken und stellenweise ein paar Tropfen, oft aber trocken, maximal 23 Grad. Zurzeit in Berlin-Rudow 20 und in Hakenfelde 23 Grad, in Klettwitz 17 und in Lenzen an der Elbe 22 Grad. Böiger Wind aus Ost bis Südost. Morgen verbreitet heiter oder locker bewölkt bei 23 bis 27 Grad. Die Zeit 12.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Jetzt haben die SPD-Mitglieder das Wort. Seit Mitternacht und bis zum 29. April können sie darüber abstimmen, ob sie den Koalitionsvertrag gut finden oder nicht. Die Jusos, also die Jugendorganisation der SPD, die sind dagegen, also ein Teil der Jusos. Könnte der ganze Koalitionsvertrag daran noch scheitern? Uwe Berndt aus dem Hauptstadtstudio schätzt das so ein.
Theoretisch ja. Die SPD hat nun mal entschieden, dass sie nur in die Regierung geht, wenn ihre Parteibasis zustimmt. Dazu müssen jetzt mindestens 20% der Mitglieder bei der Online-Abstimmung mitmachen und davon muss dann die Mehrheit Ja sagen. Die Jusos rufen dazu auf, mit Nein zu stimmen. Allerdings können die allein den Koalitionsvertrag nicht kippen. Denn die SPD hat ja über 350.000 Mitglieder. Da sind die 70.000 Jusos nur eine kleine Gruppe. Die große Frage ist jetzt allerdings, ob sie mit dieser Ansage eine Dynamik in der Partei auslösen. Also wenn die Kritik am Koalitionsvertrag lauter werden sollte, dann kann es noch knapp werden. Das wäre allerdings eine faustdicke Überraschung.
Und unser Hauptstadtkorrespondent zählt mal auf, was die Jusos gegen diesen Koalitionsvertrag haben.
Jusos-Chef Philipp Türmer kritisiert zum Beispiel die neue Migrationspolitik, vor allem die geplante Rückweisung von Asylbewerbern an den Grenzen. Außerdem lehnt er die schärferen Regeln beim Bürgergeld ab und er kritisiert den sogenannten Finanzierungsvorbehalt. Denn das bedeutet, alles, was da versprochen wird, kommt nur, wenn auch wirklich das Geld reicht. Und das bezeichnet der Jusos-Chef als eine tickende Zeitbombe. Deshalb fordert er die SPD-Spitze auf, nachzuverhandeln und mehr sozialdemokratische Positionen im Koalitionsvertrag durchzusetzen.
Aber nachverhandeln, das sei nicht realistisch, sagt Uwe Berndt.
Naja, in der CDU gibt es viele Stimmen, der Koalitionsvertrag sei zu sozialdemokratisch geprägt. Das finden auch viele ungerecht, zumal die SPD ja der kleinere Koalitionspartner ist. Aber weil die CDU-Basis eben nicht über diesen Koalitionsvertrag abstimmen kann, haben die ein Druckmittel weniger. Die SPD-Parteispitze wirbt jetzt um Zustimmung. Sie argumentiert, so ein Koalitionsvertrag ist halt ein Kompromiss, der wehtut. Wenn er beiden Seiten wehtut, dann ist er vielleicht halbwegs gerecht. Und dann kommt natürlich das Argument, was wäre denn überhaupt die Alternative? Neuwahlen wären für die SPD ein enormes Risiko. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann noch mehr Verluste hätte, wäre groß. Die AfD könnte noch mehr Aufwind bekommen. Und vor diesem Hintergrund werden dann viele SPD-Mitglieder möglicherweise doch zustimmen. Bis zum 29. April haben sie Zeit nachzudenken. Dann kommt der Tag der Wahrheit.
Das war unser Korrespondent, Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt zu der Frage, ob die neue Regierung aus Union und SPD am Ende noch scheitern könnte. Es grünt und blüht so schön da draußen, aber das täuscht. Die heimische Pflanzenwelt hat Stress und da kommt eine Warnung aus dem Botanischen Garten in Berlin, dem größten seiner Art in Deutschland. Was ist zu tun gegen ein Artensterben? Mit seiner vollen Power an wissenschaftlicher Expertise bietet der Botanische Garten in Berlin nun eine neue Beratungsstelle an. Wissen über den Schutz urbaner biologischer Vielfalt bekommt man dort und das kann jeder praktisch anwenden. Es gibt ein großes großes Interesse daran, hat Thomas Borsch, der Direktor des Botanischen Gartens Berlin, festgestellt. Und ich habe ihn vorhin im Gespräch gefragt, ja, wie geht's denn dem heimischen Stadtgrün? Hier seine Antwort.
Das ist wie bei vielen Organismengruppen auch. Viele Dinge, viele Arten stehen auf der roten Liste. In Berlin auch etwa 30%. Aber es gibt auch noch sehr viel. Berlin ist eine grüne Stadt. Und es gibt sehr viel Interesse in der Bevölkerung und da versuchen wir einfach von der Wissenschaft in die Praxis zu kommen, dahingehend zu beraten, was man tun kann und hier ja den Weg zu weisen.
Warum ist es denn wichtig, den Verlust heimischer Arten aufzuhalten? Warum ist das nicht egal, was da grünt und blüht?
Ja, Pflanzen sind die Grundlage für alle anderen. Wenn wir an das Insektensterben denken, dann sind Pflanzen auch dafür die Grundlage. Natürliche Lebensräume bereichern natürlich genau das. Das heißt, wir müssen da anfangen. Und da kann man auch eine ganze Menge tun, wenn man dran denkt, es sind Baumaßnahmen, wo Garten- und Landschaftsbau passiert, welche Pflanzen werden dort verwendet. Da kann man einen ganz großen Unterschied machen, wenn man sich an ökologischen Kriterien orientiert.
Das heißt, wen wollen Sie mit der neuen Beratungsstelle erreichen?
Wir wollen alle Berlinerinnen und Berliner ansprechen. Das heißt, alle, die Flächen haben, das können Privatpersonen sein mit Gärten. Das sind aber auch Unternehmen, die teilweise ja größere Flächen haben. Und ganz wichtig, die Bezirke. Denn wie gesagt, es gibt noch sehr viel Natur in Berlin. Und da ist oft das Wissen ganz entscheidend, dass es nicht unter die Räder kommt, wenn man dann entsprechend der biologischen Vielfalt Pflegemaßnahmen anpasst und mit eigentlich wenig Aufwand sehr viel erreichen kann.
Rennen Sie da offene Türen ein bei den Bezirken?
Wir haben mit einigen Bezirken schon viele Gespräche. Es gibt aber auch, ja, wie gesagt, die Notwendigkeit, dass wir Impact erreichen wollen in ganz Berlin. Und das ist eigentlich der Punkt, dass wir jetzt hier das konzertiert machen können. Wir hatten sehr viele Anfragen, haben das aber gar nicht mehr geschafft. Und dank der Förderung eben durch die Senatsverwaltung Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt können wir uns der Sache jetzt wirklich gut annehmen und das alles dann wirklich in die Umsetzung bringen.
Sie werben ja für wissenschaftsbasiertes Handeln, also beim Schützen der biologischen Vielfalt in der Stadt. Warum reicht da gärtnerisches Laienwissen nicht aus oder der grüne Daumen?
Es kommt darauf an, dass Biodiversität ja nicht austauschbar ist. Das heißt, welche Pflanzenarten kommen dort vor? In Berlin gibt es ja mehrere tausend Pflanzenarten, einheimische davon. Ein Drittel, wie gesagt, ist auf der roten Liste. Es gibt die Berliner Strategie für die biologische Vielfalt und eine ganze Reihe von Maßnahmen. Und jetzt kommt es darauf an, auch diese Arten wirklich zu erkennen. Denn die Lebensräume sind ja unterschiedlich. Wir haben Sandtrockenrasen zum Beispiel, wir haben Feuchtstellen, wir haben auch in den Gärten unterschiedliche Standorte. Und da kommt es genau darauf an, eben zu schauen, welche Pflanzen eignen sich für welche Flächen, auch für welche Nutzung. Und eben genau das zu erkennen, was noch da ist. Und da erfordert es eben Pflanzenwissen.
Ja gut, und mit diesem Wissen gehe ich dann ins Gartencenter an den Baumarkt und kaufe eine sogenannte Samenbombe. Keine gute Idee, oder?
Das ist keine gute Idee, denn wie gesagt, Biodiversität ist nicht austauschbar. Es kommt auch auf die Herkünfte an. Auch Pflanzenarten haben innerhalb eine genetische Variabilität. Das ist dadurch dann auch schon widergespiegelt, dass es regionales Saatgut gibt. Es gibt mittlerweile gute Angebot für ja, Wiesensamen zum Beispiel, Blühmischungen, die regional sind, also die Berliner Samenmischung, sowas gibt es. Das ist dann optimal und wir versuchen hier natürlich auch das Angebot im Gespräch mit Partnern aus der Wirtschaft weiter aufzuweiten und hier dann Möglichkeiten zu schaffen, einer guten Umsetzung. Also einfach nur bunt ist zwar schön, aber nicht unbedingt hilfreich.
Das heißt, Sie sind dabei, den Handel mit ins Boot zu ziehen?
Genau, auch das, dieser Dialog ist natürlich wichtig, da ja Begrünung, Pflanzenmaterial muss angezogen werden, muss verfügbar sein. Und da gibt es schon einiges an Standards, auch aus der Wissenschaft, zum Beispiel das Regio-Saatgut. Es gibt Firmen, die produzieren so etwas. Dann kann man drüber nachdenken, gerade in Berlin für den öffentlichen Raum, welche Spenderflächen eignen sich, um Saatgut zu gewinnen. Und all das wollen wir eben ja bündeln, um hier ein möglichst gutes Ergebnis zu bekommen.
Diese neue Beratungsstelle, wie komme ich da hin oder wie kann ich an die ran? Kann ich da anrufen oder wie mache ich das?
Absolut. Das Einfachste, einfach mal auf der Webseite bei uns unter www.bo.berlin-beratung schauen. Da findet sich die Website der Beratungsstelle Urbane Biodiversität, Stadtökologie und botanischer Artenschutz. Dann können Sie in Kontakt treten mit unseren Mitarbeiterinnen. Die Leiterin ist Frau Feline Zieschank, telefonisch, per E-Mail und sich vielleicht auch natürlich vor Ort verabreden, um Dinge konkret anzuschauen.
Das war Thomas Borsch, Direktor des Botanischen Gartens Berlin, über die neue Beratungsstelle zum Schutz der heimischen biologischen Vielfalt in der Stadt, also urbane Biodiversität.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Seit fast 4 Wochen sitzt der Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu wegen Korruptionsvorwürfen in Haft. Erst gestern hat die türkische Justiz eine Entlassung bis zu seinem Prozess abgelehnt. Seine Verhaftung und auch die Amtsenthebung sehen viele in der Türkei als politisch motiviert. İmamoğlu gilt als größter Konkurrent des amtierenden Präsidenten Erdogan. An den Massenprotesten gegen die Regierung beteiligen sich auch viele Kulturschaffende, vor allem auch Jüngere, sowie der Musiker Don Arte.
Du hast die DNA meiner Heimat zerstört. Du hast 20 Jahre lang meine Jugend geraubt. Gib sie zurück.
Diese Zeilen stammen von Umut, alias Don Arte, 25 Jahre alt. Die Proteste inspirierten den Studenten zu seinem Song Geriver, gib es uns zurück, das Land und die Demokratie, sagt er. Auch der Nachwuchsmusiker geht Mitte März nach der Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu auf die Straße.
Als ich das gewaltsame Vorgehen gegen Demonstrierende gesehen habe, kamen sehr viele Emotionen in mir hoch, die ich irgendwie ausdrücken musste. Die Worte sprudelten nur so aus mir heraus. Ich ging ins Studio, schrieb das Lied und produzierte es direkt. Und dann habe ich mich erstmal hingesetzt und überlegt, soll ich das jetzt wirklich veröffentlichen? Ich hatte natürlich Angst.
Denn der Staat geht nicht nur gegen Demonstrierende vor, auch gegen Journalisten und Kulturschaffende, also gegen alle, die Kritik in die Welt tragen.
In unserem Land herrscht schon seit langem ein Klima der Angst. Unter uns Künstlern und in der gesamten Gesellschaft haben die Menschen Angst, ihre Meinung und selbst ihre Gefühle frei zu äußern.
Kurz nach Beginn der Proteste trifft das auch eine junge türkische Schauspielerin. Aybüke Pusat spielt in einer Serie des öffentlich-rechtlichen Kanals TRT. Als sie auf Instagram einen Boykottaufruf der Opposition gegen regierungsnahe Geschäfte teilt, wird sie aus der Serie geworfen. Schauspieler Cem Yiğit Üzümoğlu trifft es sogar noch härter. Er ist bekannt aus der Netflix-Serie Rise of Empires. Auch er hat den Boykottaufruf geteilt und wird sogar verhaftet. Mittlerweile ist er zwar wieder frei, hat aber eine Ausreisesperre. Es wird weiter gegen den 31-Jährigen ermittelt. Und auch Musiker Don Arte macht sich jetzt Sorgen, ob sein Musikvideo für ihn zum Problem werden könnte. Es ist das erste Mal in seinem Leben, dass er öffentlich seine Stimme erhebt. Etwas, das er mit vielen aus seiner Generation teilt.
Normalerweise bin ich kein Künstler, der explizit politische Texte schreibt. Ich mache gute Laune-Musik oder Liebeslieder. Aber jetzt wäre es absurd gewesen, einen normalen Song zu veröffentlichen, wenn sich mein Land in so einem Zustand befindet. So als würde ich so tun, als wäre alles in Ordnung. Aber nichts ist in Ordnung.
Mehrmals wöchentlich organisieren Studierende Proteste in Ankara oder Izmir, aber vor allem in Istanbul. Die etablierte Musik- und Kunstszene im Land hält sich bisher vergleichsweise zurück. Die Jungen hingegen lassen ihren Wut freien Lauf.
Solange wir mutig sind und das tun, von dem wir wissen, dass es das Richtige ist, glaube ich fest daran, dass wir das alles hier überwinden und eine viel bessere Türkei aufbauen können.
Sagt der türkische Musiker Don Arte. Der Bericht war von Katharina Willinger und Yvonne Koch.
Was in Berlin und Brandenburg passiert, bleibt nicht nur dort. Die Entscheidungen und Entwicklungen in der Region prägen oft das ganze Land. Im Podcast Spreepolitik erfahren Sie, was hinter den Schlagzeilen steckt.
Jeden Freitag werfen die rbb-Landespolitik-Redaktionen einen intensiven Blick auf die wichtigsten Themen aus der Hauptstadt und Brandenburg.
Wir erklären, analysieren und liefern spannende Einblicke in die Berliner und die Brandenburger Politik und müssen manchmal selbst tief durchatmen.
Spreepolitik. Einer von vielen spannenden Podcasts in der ARD-Audiothek. Jetzt die ARD-Audiothek-App downloaden. Dank Rundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten.
Seit 2 Jahren ist Krieg im Sudan. Laut UN droht der Hälfte der Bevölkerung Hunger. Und das ist gleich Thema bei Michael Castricius, der hier die Moderation übernimmt. Hallo Michael.
Hallo Irina. Ja, wie können wir den Sudanesen helfen und gibt es die Chance auf einen Waffenstillstand? Das sind die zentralen Themen der internationalen Sudan-Konferenz ab heute in London. Darüber spreche ich mit unserer Afrika-Korrespondentin.
Und das 5:05 nach den nächsten Nachrichten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
Bitte Vorsicht auf der A113 in Richtung Dresden. Zwischen Waltersdorfer Dreieck und Schönefelder Kreuz liegt ein Reifen auf der rechten Spur. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest jetzt 30 Minuten Stau. A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Freiwalde und Lübbenau 20 Minuten Stau. Stadtverkehr Berlin. A100 Stadtring Richtung Wedding wegen der Bauarbeiten im Bereich der Dreieck Funkturm. Stau zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm plus 10 Minuten. Altklinike am Seegraben Höhe A117 Dreieck Treptow ist an einer Baustelle stadtauswärts nur eine Spur frei. Oberschöneweide und Köpenick, die Spindlersfelder Straße, ist nach einem Unfall zwischen an der Wuhlheide und Wilhelm-Spindler-Brücke in Richtung Oberspreestraße gesperrt. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
Es ist 13 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Quasi Staatsräson fordern Spitzenpolitiker der SPD bei ihrer Parteibasis ein. Die solle dem Koalitionsvertrag mit der Union zustimmen, denn es gäbe keine Alternative für eine stabile Bundesregierung. Wobei diese Stabilität schon jetzt droht, zerredet zu werden. Die Nachrichten, Jonas Ziegler.
Die SPD-Mitglieder können seit heute über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Die Online-Befragung endet in 2 Wochen. Das Ergebnis ist für die Parteispitze bindend, wenn sich mindestens ein Fünftel der fast 360.000 Mitglieder an der Abstimmung beteiligt. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern-Schwesig sagte im ZDF, die SPD habe viele gute Punkte im Vertrag durchgesetzt. Dass es für manche einen Finanzierungsvorbehalt gebe, sei ganz normal.
Es ist immer klar, dass alles finanziert werden muss. Und wir haben ja in den Koalitionsverhandlungen massiv die Vorschläge aus den Arbeitsgruppen, kann man sagen, zusammengestrichen, weil wir gesehen haben, dass nicht alles finanzierbar ist und haben uns auf die wesentlichen Themen konzentriert. Ich werbe aber so wie viele andere insgesamt für diesen Vertrag. Ich muss sagen, da ist mehr drin, als ich am Anfang für möglich gehalten hätte, insbesondere zur Stärkung der Wirtschaft, zur Sicherung von Arbeitsplätzen und für mehr soziale Gerechtigkeit.
Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD. Mehrere CDU-Politiker haben sich dafür ausgesprochen, die AfD in bestimmten Bereichen nicht mehr grundsätzlich auszugrenzen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sagte in der ARD, es dürfe zwar keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, aber die demokratischen Rechte, die jeder Abgeordnete und jede Fraktion in einem Parlament habe, müssten auch für diese Partei gelten. Unionsfraktionsvize Wadefuhl schloss nicht aus, der AfD-Fraktion im Bundestag Ausschussvorsitze zuzugestehen. Das dürfe aber nur für Kandidaten gelten, die in der Vergangenheit nicht negativ aufgefallen seien. Zuvor hatte schon Unionsfraktionsvize Spahn vorgeschlagen, die AfD in den Ausschüssen zu behandeln wie jede andere Oppositionspartei. Der CDU-Sozialpolitiker Radke rät in der Frage des künftigen Mindestlohns zu mehr Gelassenheit. Der Chef der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft CDA sagte im RBB 24 Inforadio, ein Mindestlohn von 15 Euro pro Stunde werde aller Voraussicht nach 2026 erreicht. Er verwies dabei auf die Mindestlohnkommission. Werner Schoninger, RBB 24.
Radke geht davon aus, dass die Kommission gute Gründe hat, bereits im nächsten Jahr den Mindestlohn auf 15 Euro zu erhöhen. Eine politische Einflussnahme sei aber im Koalitionsvertrag nicht vereinbart worden, so Radke.